Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland weitet seine Waffenhilfe für die Ukraine ein weiteres Mal aus. Nach der Entscheidung, moderne Leopard 2 Kampfpanzer zu schicken, darf jetzt auch das ältere Modell geliefert werden, der Leopard 1. Weil die Bundeswehr diese Geräte schon vor längerer Zeit ausgemustert hat, werden sie aus Beständen der Industrie kommen und müssen noch aufgearbeitet werden.
Eingemottet, nicht mehr fahrbereit, aber bei der Industrie noch verfügbar. Alte Leopard 1 Panzer. Eine noch nicht bekannte Zahl soll in die Ukraine gehen. Wirtschaftsminister Habeck, der für die Ausfuhrgenehmigung von militärischem Gerät zuständig ist, bestätigt die Entscheidung.
Es ist der erklärte Wille der Bundesregierung, diese Leopard 1 Panzer, die aus der Industrie kommen, ebenfalls der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Der Leopard 1 war der erste für die Bundeswehr produzierte Kampfpanzer nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Einsatz war er von 1965 bis 2003. Im Vergleich zum Leopard 2 hat er eine geringere Durchschlagskraft und Panzerung. Rüstungsexperte Christian Mölling erklärt, warum ältere Leopard 1 Panzer der ukrainischen Armee in dieser Phase des Krieges trotzdem helfen können.
Zurzeit ist Quantität eine eigene Qualität. Und auch die Tatsache, dass ständig, also jeden Tag quasi Material kaputt geht, da bedeutet der Leopard 1, dass man hier Lücken füllen kann, die man vorher nicht füllen konnte. Der Panzer ist, auch wenn es sozusagen die erste Version des Leopard ist, kein Panzer, der jetzt irgendwie grottenschlecht ist.
Unklar ist noch, wie schnell wie viele Panzer einsatzbereit sein können. Die Politik verweist auf die Industrie.
Das wird ja auch insbesondere Sache der Unternehmen sein, herauszufinden, was denn real praktisch lieferbar ist. Wir werden sehen.
Diese Unternehmen sprechen von Monaten, bis die Panzer wieder im Gelände fahren können. Und dann muss auch noch für Munition gesorgt werden.
Die Ukraine kann im Krieg gegen Russland weiter auf umfassende Hilfe der EU zählen. Das haben Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen heute nach Beratungen mit Präsident Zelensky in Kiew versichert. Überschattet wurde der Gipfel in der Hauptstadt von wiederholtem Luftalarm. Unterstützung wurde der Ukraine auch für ihren Wunsch zugesagt, rasch der EU beizutreten, allerdings ohne sich auf einen Zeitrahmen festzulegen.
Luftalarm in der ganzen Ukraine. Kurz vor Beginn der EU-Gipfelgespräche in Kiew. Das Land befindet sich im Krieg. Das machen die Sirenen deutlich. Auch den hochrangigen Gästen aus der EU. Die Tatsache, dass wir hier zum Gipfel Ukraine, Europäische Union mitten im Krieg sind, aber die Zukunft der Ukraine in der EU bauen, diskutieren und entwickeln, das sagt mehr als 1000 Worte. Der ukrainische Präsident Zelensky wird nicht müde, die EU um eine konkrete Perspektive für einen Beitritt zu bitten und betont die Erfolgsmeldungen. Zum ersten Mal haben wir in einem bilateralen Dokument in unserer gemeinsamen Erklärung des Gipfels unsere Absicht bekundet, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen und sie so bald wie möglich zu beginnen. Zelensky will noch in diesem Jahr Verhandlungen aufnehmen. EU-Ratspräsident Michel würdigt die Fortschritte auf dem Weg in die Europäische Union. Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU. Sie, das ukrainische Volk, haben eine klare Entscheidung für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit getroffen. Und wir in der EU haben ebenfalls eine klare Entscheidung getroffen. Ihre Zukunft liegt bei uns, in unserer gemeinsamen Europäischen Union. Euer Schicksal ist unser Schicksal. Präsident Zelensky betont immer wieder, dass dieses Schicksal auch an die schnelle Lieferung von Waffen geknüpft sei. Er bittet erneut um Raketen mit höherer Reichweite.
Politiker und Bevölkerung in der Ukraine drängen. Sie erhoffen sich einen schnellen EU-Beitritt. Doch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen machte heute deutlich, dass noch viele Bedingungen erfüllt werden müssen. Beispielsweise umfassende Reformen im Justizsystem. Der Gipfel in Kiew war zwar ein starker symbolischer Akt der Solidarität, aber ohne konkrete zeitliche Zusage für einen EU-Beitritt der Ukraine.
Bundesinnenministerin Faeser zieht für die hessische SPD als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Die Parteigremien stimmten heute dafür. Die 52-Jährige war vor ihrem Wechsel nach Berlin Fraktionsvorsitzende in Wiesbaden. Faeser erklärte, die Kandidatur sei eine Herzensangelegenheit. Außerdem sei es eine demokratische Selbstverständlichkeit, sich aus einem Amt heraus zu bewerben. Die Union hatte Befürchtungen geäußert, Faeser könne in der Doppelrolle ihre Pflichten als Ministerin vernachlässigen. Gewählt wird am 8. Oktober. Bundeskanzler Scholz will die Beziehungen mit Italien vertiefen. Er hat heute in Berlin Ministerpräsidentin Meloni empfangen. Es war der erste Deutschlandbesuch der Ultrarechten seit der Wahl vergangenen September. Melonis Partei Fratelli d'Italia hat ihre Wurzeln im Neofaschismus. Sie bildet eine Regierung zusammen mit der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.
Es ist ein leicht unterkühlter Empfang, doch das ist vor allem dem Wetter in Berlin geschuldet. Olaf Scholz empfängt die ultrarechte Giorgia Meloni und beide betonen, dass sie die enge deutsch-italienische Zusammenarbeit weiterführen wollen. Meloni sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen, wünscht sich eine flexiblere Nutzung von bestehenden EU-Geldtöpfen, Unterstützung von Scholz.
Wenn wir das genau beschauen, dann glaube ich, wird sich vieles ergeben, was wir jetzt tun können. Manche andere Debatten werden sicherlich nicht beim nächsten Rat beendet werden. Aber das ist jedenfalls etwas, wo, glaube ich, schnelle Fortschritte möglich sind.
Bei der Migration verfolgt Meloni einen harten Kurs. Scholz betont, es müsse Wege für legale Einwanderung, zum Beispiel für Facharbeiter, geben. Zustimmung beim Gast aus Italien.
Sie sei einverstanden mit Scholz, sagt Meloni. Zur Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern könne gehören, illegale Einwanderung bekämpfen, im Gegenzug dann Quoten für legale Einwanderung. Deutschland und Italien wollen sehr zügig einen gemeinsamen Aktionsplan fertigstellen für die bilaterale Zusammenarbeit.
Die Befürchtungen nach dem Wahlsieg der ultrarechten Politikerin waren auch in Berlin groß. Nach dem heutigen Besuch bleibt der Eindruck, ja, es gibt unterschiedliche Positionen, aber sowohl Scholz als auch Meloni war es wichtig, bei diesem Treffen vor allem die Gemeinsamkeiten zu betonen.
Auf seiner Afrika-Reise ist Papst Franziskus im Südsudan angekommen. Empfangen wurde er von Präsident Salva Kiir. Die Geschichte des jungen Staates ist geprägt von Gewalt. Der Südsudan ist seit 2011 unabhängig vom Sudan. Kurz danach brach ein Bürgerkrieg aus. Bis heute hat sich das Land nicht davon erholt. Zwei Drittel der Bevölkerung leiden Hunger. Etwa 60% sind Christen.
Juba Flughafen, heute 15 Uhr Ortszeit. Papst Franziskus landet in Südsudans Hauptstadt. Die, die ihn hier willkommen heißen, waren teils 10 Tage zu Fuß unterwegs. Pilger aus dem ganzen Land.
So happy, very happy.
Großes Glück fühle ich. Es ist das erste Mal, dass ich ihn sehe.
It's exciting.
Ich bin so aufgeregt. Es fühlt sich an, als würde etwas in meinem Herzen brennen.
It's like something burning in my heart.
Ein 86-jähriges Kirchenoberhaupt zu Gast im jüngsten Staat der Welt. Der Südsudan ist ein bitterarmes Land, dem auch nach der Unabhängigkeit 2011 lange Jahre der Kämpfe zugesetzt haben. Hunderttausende Tote, Millionen von Vertriebenen. 2018 ein Abkommen zwischen den großen Rivalen Salva Kiir und Riek Machar, heute Präsident und Vizepräsident. Bei ihrem letzten Besuch im Vatikan hatte der Papst ihnen die Füße geküsst und sie zur weiteren Zusammenarbeit aufgerufen. Heute ein erneuter, dringender Appell. Nicht weiter mit dem Blutvergießen, nicht weiter mit den Konflikten, nicht weiter mit der Gewalttätigkeit und den gegenseitigen Anklagen und Schuldzuweisungen. Lasst das Volk nicht länger nach Frieden dürsten. Und doch, Gewalt entlang ethnischer Linien ist im Südsudan weiter weit verbreitet. Es geht um Macht, Bodenschätze und Vieh. Erst heute Morgen die Meldung über ein Massaker mit mehr als 20 Toten.
Leidtragende der Gewalt im Land seien vor allem Zivilisten, sagen Hilfsorganisationen. Sie begrüßen die heutigen Worte des Papstes und fordern die Weltgemeinschaft auf, den Südsudan wieder stärker zu unterstützen.
Ein chinesischer Ballon im Luftraum der USA sorgt für Spannungen zwischen Washington und Peking. Die US-Regierung wirft China Spionage vor. Der Ballon überflog in großer Höhe Gebiete im US-Bundesstaat Montana, in denen sich Lagerstätten für Atomwaffen befinden. China erklärte, das Fluggerät sammle Daten für meteorologische Forschungen und sei vom Kurs abgekommen. Wegen des Vorfalls hat US-Außenminister Blinken seine China-Reise abgesagt. In Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen gehen die Ermittlungen nach dem Zugunglück weiter. Gestern wurden zwei Kinder von einem Güterzug erfasst. Ein 10-Jähriger kam ums Leben, sein 9-jähriger Begleiter überlebte schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich wenige hundert Meter südlich vom Hauptbahnhof in Recklinghausen an einer Verbindungsstrecke zum Güterbahnhof Recklinghausen Ost. Die Unfallstrecke ist mittlerweile wieder freigegeben.
Der Güterzug, der gestern die Kinder erfasst hatte, am Nachmittag wird er weggefahren. Zuvor war die Polizei mit einer Drohne den Bereich abgeflogen, auf der Suche nach weiteren Hinweisen.
Grundsätzlich geht es natürlich darum, das Gelände einmal nochmal abzufotografieren, aber eben auch eine komplette Übersicht des Unglücksortes zu haben. Und möglicherweise kann man dann hier später auch nochmal Spuren finden.
Gestern Abend war zunächst nicht klar, wie viele Kinder vom Zug erfasst wurden. Die Einsatzkräfte suchten deswegen auch mit Wärmebildkameras das Gleisbett weiträumig ab. Erst nach mehreren Stunden die Gewissheit, ein Junge ist tot, ein weiterer liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Sein Zustand soll inzwischen stabil sein. Aussagen von Anwohnern und anderen Zeugen sollen nun Hinweise darauf geben, wie und wo die Kinder auf die Gleise gelangt sind und warum sie sich dort aufgehalten haben. Ob der Zugführer sich schon geäußert hat, wollte die Polizei noch nicht bekannt geben. Er sei unverletzt, stehe aber unter Schock.
Der Film Hitlerjunge Salomon machte das Schicksal des Holocaust-Überlebenden Sali Perel international bekannt. Nun ist er mit 97 Jahren in Israel gestorben. Als Jugendlicher entging der Sohn einer jüdischen Familie aus Niedersachsen seiner Erschießung, weil er eine andere Identität annahm. Unter falschem Namen arbeitete er in der Wehrmacht als Übersetzer und trat in die Hitlerjugend ein. Bundespräsident Steinmeier würdigte Perels Engagement an Schulen gegen das Vergessen der Nazi-Gräuel.
Geboren in Peine als Salomon Sali Perel, Jude. Den Holocaust überlebte er als Josef Jupp Periel. Eine ausgedachte deutsche Identität rettet dem Juden Perel das Leben. Als Kind tritt er dafür sogar in die Hitlerjugend ein. In Braunschweig lernte er im VW-Werk, nur so überlebt er. Bis ins hohe Alter erzählt Perel jungen Menschen vom Holocaust und warnt.
Heute stehen wir wieder vor gewissen Gefahren, die ich noch als Kind erlebte. Gefahr des Rechtsradikalismus, die werden wieder massiv gewählt.
Als die AfD 2019 ihren Parteitag in Braunschweig abhält, spricht der damals schon 94-Jährige zu den Gegendemonstranten.
Als ich noch als Kind in Deutschland lebte, fing alles genauso an. Und da hört sich als Kind so die Reaktion der Erwachsenen, welche behaupteten, ach, das sind nur einzelne Dummköpfe.
In Niedersachsen sind gleich mehrere Schulen nach ihm benannt.
Natürlich macht das besonders glücklich und ich werde auch glücklicher sterben.
Gestern ist Sali Perel im Alter von 97 Jahren in Israel gestorben.
Die Modewelt trauert um Paco Rabanne. Der für seine extravaganten Entwürfe bekannte spanische Designer ist heute in seiner Wahlheimat Frankreich gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Mit seinen Kleidern aus Kunststoff und spiegelnden Metallplättchen sorgte Rabanne in den 1960er Jahren für eine Revolution auf den Laufstegen. Brigitte Bardot trug sie und auch Jane Fonda im Science-Klassiker Barbarella. Einen Namen machte sich Rabanne auch mit seinen Parfümkreationen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 4. Februar.
Das Sturmtief zieht ab, sodass sich morgen das Wetter weitgehend beruhigt. In der Nacht schneit es im Nordstau der Berge teilweise noch kräftig, am Alpenrand oberhalb von 700 Metern ergiebig, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag regnet es im Süden noch gebietsweise, an den Alpen Schnee, sonst ist es meist trocken, neben dichten Wolken, ab und zu Sonne, im Osten und Nordosten ist es länger sonnig. In der Nacht +8 Grad bis -3 Grad. Am Tag im Erzgebirge minus 1 Grad, im Westen und Südwesten nahe 10 Grad. Am Sonntag ziehen Regen oder Schneeregen von Nordwest nach Südost, in der Osthälfte sowie im Bergland auch Schnee. Auflockerungen erst im Südosten, später vom Nordwesten bis zur Mitte. Am Montag Wolken, Nebel, teilweise ist es auch sonnig. Am Dienstag viel Sonne, sobald sich der Nebel gelichtet hat.
Um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni in den Tagesthemen die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katharina Barley, ob Europa der Ukraine zu große Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt macht. Und wir berichten über den Ballon, der Spionagevorwürfe gegen China ausgelöst hat. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.